Ja, heute ist Pinguintag, oder?
Ja, heute alles ist Pinguintag. Gute zum Pinguintag.
Alles Gute zum Pinguintag. Hier ist das Penta-Radio, der C3D2 und ein Haufen Leute. Wir sind gerade erst hier reingefallen. Die Stühle sind noch nicht optimal positioniert. Deshalb spielen wir wie jedes Mal erstmal Musik. Und was passt besser zum Pinguintag als Pinguinmusik?
Experience the options of your choice. Experience the options of your choice. The Linux operating system. The Linux operating system. For a Windows user to open source software and what it can mean to them when they do switch to that first Linux platform. It's very cost effective for the home user.
The Linux operating system.
Is a desktop. Experience the options of your choice. Is a desktop. It is what defines the look and feel, the icons, the tools, and
the Linux operating system.
It's very cost effective for the home user. Linux does not have the same file fragmentation problem that Windows has. Experience the options of your choice.
The Linux operating system. operating system. The Linux operating system. The Linux operating system.
I know that in the time that I used it, I found it a very, very easy to use system. And to add the cherry on top of the sundae, it is a free operating system for which there are a lot of free applications.
Ja, wer hat alle Zitate oder Zitaturheber erkannt? Keiner.
Keine Ahnung.
Schweigen. Okay, sofort die Eventankündigung. Wir haben den Strafenplan.
Schneller.
Okay, was haben wir für Events? Wir haben Themenabende anzukündigen. Erstmal die Webseite www.c3d2.de. Da solltet ihr öfters mal drauf gucken. Da findet man Ankündigungen.
Zum Beispiel verpasst ihr dann nicht mehr das Penta-Radio, weil das da steht im Kalender.
Ja, und teilweise gibt es auch vor der Sendung schon News-Einträge dazu. Wir haben den Rust-Meetup, und zwar am Donnerstag. Das ist das sozusagen erste Treffen, an dem sich eine Rust-User-Group in Dresden bilden möchte. Und jeder Interessierte an der Programmiersprache Rust ist eingeladen.
Oder künftige Mitarbeiter von Mozilla. Wir müssen ja den neuen Browser schrauben. Firefox ist ja tot, hat man gehört. Und wer nicht so lange warten kann, der darf sich auch die Zeit schon am Mittwoch vertreiben. Da gibt es diverse Veranstaltungen. Schaut einfach mal rein. Unter anderem gründet sich wohl Freifunk Dresden als Verein, damit der Beschluss des Stadtrates auch sauber umgesetzt werden kann, Freifunkrouter in den Behörden aufzuhängen.
Ui, gibt es denn mehr Freifunk? Mehr Freifunk ist mehr gut. Eine Woche später haben wir gleich den nächsten Themenabend, und zwar am 31. März, das ist dann Donnerstag, auch um 20 Uhr, auch im GCHQ des C3D2s, und zwar geht es dort um Erlang und Elixir. Erlang ist eine coole Programmiersprache und Elixir glaube ich auch, die auf Erlang aufbaut, aber am besten... Man guckt sich das mal an. Ein Disconnect-Vortrag am 23.03. Das ist dann nächste Woche Dienstag. Und wo findet der statt?
Das ist morgen.
23.03.
23. ist tatsächlich morgen, ja. Ja.
Nochmal kurz nachgerechnet. Und wer am Wochenende noch nichts vorhat, der kann ja einfach mal checken, was die Bahntickets nach Salzburg kosten, um gemeinsam mit vielen Hackern Eier zu verstecken.
Ja, das Easter Hack, ne?
Genau.
Eine der gemütlichen... Das ist Easter Hack ist wie Kongress, bloß in etwas kleiner und...
Runder.
Runder, auf jeden Fall.
Ovaler.
Ja, ja. Halt zu Ostern, ist nicht ganz so kalt draußen, aber das Wetter ist meistens trotzdem, obwohl zu Ostern soll es schön werden, das ist gut. Noch weitere Ankündigungen?
Ja, am 30.04. ist halt der Linux Presentation Day in Dresden, der wird in Räumlichkeiten der HTW stattfinden. Ja, dazu wird es dann später auch noch genauere Ankündigungen geben.
Genau, das war sozusagen schon... Vorblick. So, jetzt muss ich hier die 404 Aktenordner nicht gefunden Meldung erstmal weglegen. Sonst funktioniert das nicht.
Genau, kleine Zwischeninfo. Besucht die Webseite der Universität Eschweilerhof.
Das ist http://www.uni-eschweilerhof.de. Irgendwann lese ich hier ganze HTTP davor. So. Kommen wir zu den News, oder? Es sind Dinge kaputt gegangen. OTR ist kaputt. OTR hat Puffer, LibOTR hat Pufferüberläufe. Kann dazu jemand was Genaueres sagen, was da passiert ist? Kann man jetzt kein OTR mehr verwenden? Wurde das?
Die haben irgendwie ziemlich große Dateien auf diese Bibliothek geworfen, also hingesendet. Und dann kam es da zu merkwürdigen Reaktionen und Pufferüberläufen, die dann dazu führen, dass man die Verbindungen kompromittieren kann. Allerdings klingt das für mich doch sehr esoterisch und nicht wirklich praktisch einsetzbar.
Die Sache ist aber, glaube ich, dass auch dass man kleine Fragmente senden kann und die OTR-Library das in dem State sammelt und man dadurch über lange Zeit mit niedriger Datenrate das trotzdem exploiten kann, wenn irgendwo eine OTR-Instanz lange läuft.
Ah. Es muss aber die gleiche Verbindung sein. Ja. Also es ist schon relativ unwahrscheinlich, dass es passiert.
Ich glaube, das war so ein Gigabyte.
Im Gigabyte-Bereich.
4 Gigabyte Daten oder so steht. Wow.
Respekt, wer so eine große Session hat. Deswegen ist es wahrscheinlich so spät aufgefallen.
Ja, es ist jetzt nicht die übliche Größe einer Chatnachricht. Es sei denn, man hat scheiß große Emojis. So. In 4K gerendert. TP-Link blockt Router-Firmware. Blockt alles außer Custom-Firmware. Wegen einer Regulierung der FCC. Was ist das eigentlich? So eine,
irgendwie so eine
Aufsichtsbehörde?
Aufsichtsbehörde, Zulassungsbehörde, die da die Funkgeräte und so weiter.
Das Bundesnetzagentur-Äquivalent für elektronische
Geräte, genau. In den USA halt. Und die haben halt beschlossen, damit die ganzen Router nicht mehr sich gegenseitig stören und um das mit den Interferenzen dort in den Griff zu kriegen. Das klingt halt so irgendwie wie so ein Star Trek-Problem. Die haben auch immer mit Interferenzen zu kämpfen. Haben die halt, blockieren die bestimmte Frequenzen oder
es geht dort, glaube ich, konkret ums 5 GHz-Band.
Ja.
Wo auch anderes unterwegs ist als nur WLAN-Router.
Genau, damit das sich nicht stört. Und deshalb lassen die bloß noch Custom-Firmware zu. Weil man ja nicht sicherstellen kann, dass andere Firmware da nicht irgendwelchen Uckelmurks mittreibt.
Ja. Also nur noch ihre eigene Custom-Firmware.
Genau, ihre Vendor-Custom-Scheiße. Und das ist natürlich doof, weil eigentlich will man ja sich nicht nur aussuchen, welchen Router man benutzt, sondern man will sich auch aussuchen, welches Betriebssystem man darauf fährt. Und wenn man schon mal dabei ist, möchte man meistens nicht das, was da schon drauf ist. Und das ist für solche Projekte wie DDWRT oder OpenWRT natürlich problematisch. Obwohl der DDWRT-Entwickler wohl angemerkt hat, dass was TP-Link da bis jetzt gemacht haben, wohl kein Hindernis für die wäre. So, dass das trotzdem funktionieren würde. Aber trotzdem, solche Gesetze sind kritisch zu beäugen. Ja, Debian hat wieder Firefox. So, Mozilla hat, was war da eigentlich? Das war ein Lizenzproblem, oder? Mit den, wegen dem Eiswieselnamen.
Na, das war nicht nur ein Lizenzproblem, es fing ja auch schon damit an, dass die Mozilla- und Debian-Leute sich nicht darüber einigen konnten, welche Voraussetzungen und Bedingungen ihre Software jeweils erfüllen muss. Das war ja auch noch ein Punkt, warum dann Eiswiesel entwickelt wurde, sich abgespaltet hat. Und ja, mittlerweile scheint es da ja Einigung zu geben.
Genau. Das war ja auch immer ein Punkt bei der große Verwunderung bei neuen Nutzern hervorgerufen hat, dass der Firefox auf einmal Eiswiesel heißt. Wir haben einen Hack des Monats. Seit langem mal wieder. Wer möchte den Hack des Monats vorstellen?
Kann ich machen. Und zwar geht es darum, dass man, dass einer eine Bibliothek geschrieben hat, mit der man über die Computer-Hardware, also quasi über die CPU, indem man halt in einer bestimmten Art und Weise Register beschreibt, kann man halt aus den elektromagnetischen, aus der elektromagnetischen Strahlung, die der Prozessor abgibt, halt Funkwellen quasi erzeugen und damit halt mit der richtigen Antenne dann auch die ganzen Dinger wieder, also die Funkwellen auffangen. Und als Demo hatten die, glaube ich, irgendwie ein kleines Lied oder so, was sie darüber geschickt haben und dann halt mit dem Radio, was irgendwie 2 Meter vom Computer weg stand, das Lied empfangen konnten. Und der Witz an der Sache ist halt, dass man dafür keine dedizierte Radio-Hardware, irgendwie eine Antenne oder sowas am Computer braucht, sondern
also
es funktioniert halt schon über den Prozessor nur.
Das heißt, die Sicherheit von Airgapping war gestern?
Ja.
Software-Defined Radio mal anders. Mit Bordmitteln.
Out of the box. Ja, das ist schon irgendwie scary.
Willst du denn da gleich was zum GitHub des Monats sagen?
Das GitHub des Monats, ja, das ist auch eine gute Kategorie. GitHub des Monats ist dieses Mal, ich muss es erstmal irgendwie suchen, C-Types SH. Und zwar ist das ein Foreign Function Interface für Bash.
Wer so möchte das nicht?
What could possibly go wrong? Das ist sehr interessant. Also als Beispiel haben die, glaube ich, GDK oder so. Ich muss jetzt erstmal hier klicken. Genau. C-Types.sh heißt das. Und es gab hier, irgendwo gab es doch hier Examples. Genau, ist ein Foreign Function Interface für Bash und man kann tatsächlich C-Funktionen damit aus Bash aufrufen und sozusagen ein Bash-Wrapper für C-Bibliotheken schreiben. Wenn man seine große Enterprise-Cloud-Anwendung jetzt gerne in Bash schreiben möchte. Viel Spaß beim Fehlersuchen. Wenn die String-Interpolation mal wieder nicht das tut, was ihr erwartet habt.
Ihr Geiler, die schreiben hier noch auf ihr, auf der, in der README, or write a high-performance HTTP-Daemon.
Na gut, das kann man ja aber auch einfach mit Netcat machen. Wir hatten noch was. Achso, ja. Und wo wir bei Shell-Skripten sind, sollte man sich unbedingt mal die Seite enterprise-shell-scripts.com ansehen. Dann weiß man, ja, kann man machen, muss man aber auch nicht. Haben wir noch mehr News, die wieder etwas authentischer sind?
Ja, heute gerade gelesen, bei StartSSL ist wieder was kaputt. Die validieren ja immer noch bloß über komische E-Mail-Adressen und das lässt sich wohl netterweise wieder angreifen. Also es gibt immer noch keine guten Neuigkeiten für Nutzer, die da tatsächlich solches verwenden möchten. Dahingegen war auf den Chemnitzer Linux-Tagen sehr erzerrt, unter anderem mit einem Workshop und mit Personal anwesend. Und die Auskunft ist, dass die internen Streitigkeiten wohl demnächst beigelegt sein sollen. Im April möchte man das dann klären und sich wieder dem internen Audit zuwenden. Insbesondere positive Neuigkeiten von dort sind, dass man jetzt endlich mal von MD5 als Signaturerhobenbus weg ist und damit für die Zukunft etwas gerüstet.
Was verwenden die jetzt? SHA-1?
SHA-2650 und ich glaube 512 auch. Also haben gleich ein paar mehr rausgehauen.
Mehr Bits für die Verschlüsselung. Noch weitere News? Gnome 3.20 kommt die Tage raus. Wurde mir vorhin noch zugesteckt. Nutzt dir jemand Gnome? Gehen in die Leere. Ja. Tja, vielleicht sollten die den neu schreiben und die Gnome Shell mit C-Types, die nutzen doch GDK. Können sie die Gnome Shell in C-Types SH in Bash? Das wäre doch gut. Und dann machen sie sys5init wieder. Und dann können sie, obwohl Gnome ist eigentlich ziemlich auf Systemd schon, das ist nicht so gut. Sonst könnten sie das den kompletten User Space in Bash umsetzen. So, das wäre dann das Perfekte für alte Admins, die bei Systemd meckern. Ich kann aber nur Bash. So.
Das kannst du dann gleich mit so deinen Dot-Files packen.
Wir musst du nur eine Datei pipen. Genau. Alles in eine Root-Shell. Geht los. Wir hören jetzt auf, uns über Bash lustig zu machen. Das hat schon seine Daseinsberechtigung. Genauso wie Kobol. Eine tollen Sachen, die es so gibt. Ich bin dafür, wir spielen jetzt nochmal Musik und dann können wir mit dem Thema auch anfangen. Die Lampe. Da sind wir wieder. Kannst du sagen, von wem der Titel ist?
Das war von einem Menschen namens Little Bitchard. Der Titel war Reform. So heißt das Demo dazu. Es ist Demo Scene Music.
Ja, yeah. Gut, weil ich habe nicht die vollständigen Daten dazu. Kommen wir zum Thema. Es waren Chemnitzer Linux-Tage. Das ist das Thema. Es war einmal letztes Wochenende in Chemnitz. Nein, es soll tatsächlich um die Verbreitung von Linux und freier Software gehen. Und wir wollen einfach mal darüber sprechen, wo wird das so eingesetzt? Also oder wer verwendet das so? Was sind das für Leute? Was gibt es für Leute, die sich damit beschäftigen? Warum beschäftigen die sich damit? Wozu das denn alles, Jungs? Ihr könnt euch doch auch so schwarze Klamotten anziehen. Und was so die Hintergründe sind. Okay, zum Einstieg, weil das jetzt halt wirklich erst letztes Wochenende war, würde ich mit den Chemnitzer Linux-Tagen anfangen. Das ist zum Beispiel eine Linux-bezogene Veranstaltung. Von uns waren die meisten, die in diesem Raum anwesend sind, auf jeden Fall auch dort anwesend. Hat es euch gefallen?
Ja.
Einstimmig. Ihr müsst reden, nicht bloß nicken. Das ist der Trick beim Radio. Genau. Und die Linuxer Chemnitz-Tage, Chemnitzer Linux-Tage sind ja eher so, ist keine Messe, sondern es ist an sich, finde ich, schon recht familiär, wenn man dort ein paar, ich war da jetzt, glaube ich, das sechste Jahr im Folge.
Ja, also und die Jobmesse ist da eher so am Rande. Ansonsten ist das mehr so ein kleines Familientreffen und eine Ausrede, mit den Chemnitzer Chaoten eine Party zu machen.
Genau. Aber es gibt auch Vortragsprogramme. Kannst du vielleicht? Nee, geht nicht.
Und es gab tolle Workshops, so.
Genau, es gibt Workshops, Vorträge.
Und eine Kinderbetreuung, die halt auch Radios gelötet haben oder hübsch Blink-Blink-Zeug mit den Kindern zusammengebastelt haben. Und das war schon eindrucksvoll und schön.
Was waren denn eure Lieblingsvorträge?
Also ich war beispielsweise bei einem Vortrag, da hat einer mit einem Raspberry Pi sein Terrarium steuern lassen. Und das war ziemlich cool und lustig. Eindrucksvoll, lustig. Der hat dann halt ja die Lichtsteuerung darüber steuern lassen. Dann ist ihm aufgefallen, ja, wenn es einfach dunkel wird, für die beiden Geckos, die in dem Terrarium leben, ist auch blöd. Also hat er eine Dämmerung über Lightning, über LED-Stripes eingebaut, die er halt auch über den Raspberry steuern hat, lassen hat. Ja, ein bisschen Regen oder so wäre auch schön, weil sie kommen halt irgendwie aus Madagaskar, sehr feucht. Und regnet hat hin und wieder mal. Also hat er da eine Nebelmaschine reingesetzt, die Luftfeuchtigkeit erhöht. Dazu halt irgendwie eine Regenmaschine oder irgendwas, womit halt ein bisschen Wasser runterkommt. Zur gleichen Uhrzeit ist auch blöd. Hat ein kleines Skript geschrieben dafür. Das ist halt random, in 24 Stunden irgendwann mal runterkommt. Und das war schon sehr eindrucksvoll und cool. Hat auch ein paar Bilder gezeigt. Ja, im Endeffekt war es so, dass das Terrarium am billigsten war und die Technik am teuersten.
Ja, also mein Lieblingsvortrag war ein Lehrer aus Baden-Württemberg, der seine Projekt dort vorgestellt hat für die Administration von Schulnetzwerken.
Das ist der Selbstmord.
Das nennt sich linuxmuster.net. Die hatten mal die Unterstützung des Landes, haben die dann verloren und konnten das Projekt weitermachen, weil es Open Source ist. Randbemerkung, Open Source und freie Software ist synonym, sagt die FSFI. Auch eine nette Veranstaltung. Und er hat dann schön erläutert, wie sie ihr Projekt Richtung eines Vereins weiterentwickelt haben. Das Ganze wird jetzt quasi deutschlandweit eingesetzt, in immerhin schon 80 Schulen, steigende Tendenz. Und ja, schön solche Erfolgsprojekte damals mitzubekommen.
Ja, und an der Rande gab es halt auch noch einige verschiedene Stände von verschiedenen Distros, die sich da zum Beispiel auch präsentiert haben. Ubuntu-Stand, Debian.
Fedora, OpenSUSE.
Genau.
Und
Skull Linux zum Beispiel hatte auch einen Stand, das habe ich zum Beispiel jetzt mal kennengelernt.
Die Tech-Leute, LaTeX Dante e.V. ist das, glaube ich, die sind immer da, FSFE.
Ja.
So, es gibt nämlich auch eine FSFW, die stellt sich gleich noch vor. Da muss man aufpassen, wie man dies betont.
Ja. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Ich habe einen Vortrag miterlebt, ja, das war halt sozusagen irgendwie mehr oder weniger ein bisschen eine Produktshow. Es ging schon irgendwie um die Open-Source-Komponenten, aus der irgendwas zum Logfiles analysieren zusammengestrickt wird. Aber das hatte weniger Technisches als, nee, wir machen das so und so. Und als ich gefragt habe nach den betreffenden Herren, ich will den Namen nicht nennen, sonst würde ich vielleicht hier Werbung machen, nach den Folien, was man denn nun mitschreiben soll und ob man irgendwie den Kram, nee, wir wollen ja von irgendwas auch Geld verdienen und so. Also das gab's auch.
Krass.
Aber das war deutlich in der Minderheit, das ist mir nur einmal so begegnet.
Ja, um ein Produkt mal zu benennen, das ich auch nicht schlecht fand, zur Lizenzverwaltung Oposso, wird im April Open Source, ist entwickelt worden unter GPL durch ja, Cernet, ein Hardwarehersteller für oder Serverdienstebetreiber für ihre eigenen Dinge. Die haben festgestellt, dass es sich irgendwie ganz schlecht manchmal mit Open Source Software Geld verdienen lässt. Und bieten jetzt deswegen Service an. Ihr dürft bei denen quasi fertig gebaute Binaries runterladen und dafür ein Jahresabo bezahlen. Und das funktioniert. Und die verkaufen dadurch auch mehr Serviceverträge.
Krass. Okay. Die PayPal-Schnittstelle in Apt.
Genau. PayPal ist das einzige Zahlungsmodell, das sie haben.
Oh,
aber wenn es Open Source ist, könnt ihr neu einbauen.
Okay, da weiß man schon, was die erste Issue ist. Gut, jetzt sind wir so quer eingestiegen mit den Chemnitzer Linux-Tagen. Aber mal ernsthaft, warum Linux?
Ja, es gibt eine Reihe von Gründen, denke ich. Zum Beispiel, was so das absolute Killer-Feature ist, finde ich, ist halt die Paketverwaltung und das Paketmanagement, worüber man halt seine Software installieren, aktualisieren und pflegen kann.
Genau, also wenn man eher aus der Windows-Welt kommt, dann ist das einem vielleicht gar nicht so bewusst, dass es unter Windows nicht eine Paketverwaltung gibt, sondern einen Haufen verschiedene, von jedem Hersteller eine. Und dementsprechend schwierig gestaltet sich das auch, wenn Software vielleicht nicht nur installiert, sondern auch mal deinstalliert werden soll.
Oder aktualisiert.
Oder auch aktualisiert. Das heißt, also was behält man, was kann man entfernen, was wird vielleicht von jemand anders noch benutzt. Manche Installer machen sich das sehr einfach und sagen, ja, ach, alles, was wir brauchen, installieren wir nochmal, egal ob es schon da ist oder nicht. Und dieses Problem wird tatsächlich von den meisten Linux-Distributionen mit einem sogenannten Paketmanager sehr elegant gelöst. Die Pakete kommen eben alle aus einer Quelle. Üblicherweise ist das irgendein netzzugänglicher Bereich, den der Distributor pflegt. Und über den sind eben auch die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Softwarekomponenten abfragbar. Und so weiß also der Paketmanager ziemlich genau, was er installieren muss und was er noch behalten darf, was er entfernen kann.
Ja, noch ein Nachtrag dazu. Paketmanagement funktioniert auch mit sogenannten signierten Paketen, also da ist sozusagen klar, was man sich reinholt in den Rechner, da hält wer seinen Kopf im Zweifelsfall dafür hin oder da ist klar, wer hat die Finger dran gehabt, währenddessen bei Windows, man hat gehört, irgendein Programm geht besonders gut vom CDs brennen, dann macht man die Suchmaschine seiner Wahl, meist Google auf, tippt den Namen ein, kriegt ein paar Treffer und weiß nicht, was für ein Schweinskram man sich einhandelt, wenn man da irgendeine Binary installiert. Das ist bei so einem Paketmanagementsystem weitestgehend ausgeschlossen.
Und wenn einem die roten Knöpfe nicht gefallen, dann kann man sie blau machen, weil es freie Software ist.
Ja, und genauso wird halt beim Paketmanagementsystem halt auch auf ja, Konflikte hingewiesen. Wenn man zum Beispiel irgendetwas installiert und ja, wenn du dieses Programm oder dieses Tool halt nutzen möchtest, solltest du diese Libraries mit dazu haben oder solltest halt noch das oder jenes dazu mitbekommen, dann wird das halt automatisch mit vorgeschlagen beispielsweise und es vereinfacht einfach auch vieles. Genauso werden halt meistens auch Manual-Pages mitgebracht, was halt so Handbücher sind, in denen man dann nachlesen kann.
Dein Desktop heißt nicht Explorer, sondern sowas wie Awesome.
Oder i3.
Ja, die Fehlermeldungen sind aussagekräftig.
Ich habe noch nie eine Fehlermeldung Fehler, Erfolg gesehen.
Apropos Paketverwaltung, man muss Linux nicht neu starten, nachdem man selbst nachdem man Distributions-Upgrade gemacht hat.
Apropos Start, man muss nicht Start drücken, um es auszuschalten.
Ja, aber ansonsten gibt es halt auch noch eine Reihe von anderen Gründen, die für Linux sprechen. Zum Beispiel ist es halt meistens, zumindest, also eigentlich alle, ich kenne keine Distro, die es nicht ist, Open Source. Also mir fällt gerade keiner ein, die es nicht ist.
Genau, vielleicht sagen wir noch mal ein bisschen was zu dem Begriff Open Source und freie Software. Bei der meisten kommerziellen Software ist es so, das ist nur ein ausführbarer binärer Klops. Den kann zwar der Rechner verstehen, aber der Typ, der vor dem Rechner sitzt und das Ding ausführt, der kann nicht reingucken. Das heißt also, wenn einem doch mal genauer interessiert, was passiert da, vielleicht was passiert auch im Fehlerfall, kann ich mir das genauer angucken, was die Software wirklich tut, was sie in allen möglichen Fällen tun würde. Dann kann man eben bei Open Source Software hingehen und sich den Quellcode durchlesen. Natürlich kann das nicht jeder, weil man muss dazu auch ein bisschen Ahnung vom Programmieren haben. Aber die prinzipielle Möglichkeit besteht eben immer.
Und deswegen profitiert auch jeder, der nicht programmieren kann, davon. Und er profitiert sogar davon, wenn er es nicht selbst verwendet, sondern nur die Leute um einen drumherum.
Ja, freie Software hingegen sagt mehr als Open Source. Bei Open Source steht oft diese pragmatische Komponente, dass Open Source Software besser ist, da viele Leute auf den Source Code schauen und damit Fehler finden im Vordergrund. Während bei freier Software die Argumentation auf ethischen Argumenten beruht. Und Richard Stallman hat vier Freiheiten, wie er das nennt, identifiziert, wo es halt darum geht, dass jeder das, er hält es halt für ethische Grundsätze, dass jeder das Recht haben sollte, Software auszuführen, zu verändern, die Änderung mit seinen Freunden zu teilen. Das nimmt teilweise schon religiöse Züge an, muss man vielleicht dazu sagen.
Fanatisch trifft es besser. Ja. An dem Punkt müssen wir kurz Werbung machen. Und zwar für http://rms.6. Ja.
Sehr zu empfehlen.
Ja, fahre fort.
Und er sagt halt, dass das Problem ist, was, wenn sie jetzt rausstellen sollte, dass Closed-Source-Software doch besser ist? Dann würden ja Leute, die nur von pragmatischen Argumenten überzeugt sind, zur Closed-Source-Software sofort zurückkehren, während halt freie Software vielmehr den gesellschaftlichen Effekt von der Freiheit ins Zentrum stellt und zum Beispiel auch Aspekte wie die Resistenz gegen Zensur oder Eingriffe in die Privatsphäre durch nicht quelloffene Software, die zum Beispiel Informationen über den Nutzer zur Firma sendet, in den Mittelpunkt stellt.
Genau, wenn man wissen will, was da eigentlich passiert, kann man reingucken. Und wenn einem das nicht gefällt oder wenn einem einfällt, wie es noch besser sein könnte, kann man das dann entsprechend auch umsetzen. Das ist so die Idee dahinter. Und wenn man das nicht selber kann, findet man jemanden, der es für einen tun kann.
Zumindest gibt es immer die Möglichkeit, die Software zu ändern.
Und weiter zu verwenden, wenn es den Hersteller nicht mehr gibt.
Und seine Daten weiter zu verwenden, da man wenigstens durch den Source Code, den man mal hatte, eine Dokumentation des Datenformates hatte, das verwendet wurde.
Ja, man kann es einfach weiterverarbeiten. Sozusagen wie Recycling. Freie Software ist Software mit einem grünen Punkt.
Genau, und wer noch weiter mit uns über freie Software und auch freies Wissen philosophieren möchte, kann sich der Hochschulgruppe für freies Wissen und freie Software anschließen. Und zwar morgen wieder beim LaTeX Helpdesk ab, welche Uhrzeit ist das? 19 Uhr in der Slup. Wird dann dort ausgeschildert sein.
Das ist die Sächsische Landesstaats- und Universitätsbibliothek Dresden.
Genau.
Man muss das schon mal aussprechen.
Diese große Uni-Bibliothek gleich neben der TU.
Ja.
Und ansonsten entsprechend im Internet fsfw-dresden.de.
Jetzt sind wir ein bisschen gesprungen, oder?
Ja.
Okay, machen wir erstmal weiter. Vielfalt an Distros. Also, was Distributionen sind, müssen wir das extra erklären?
Ich erkläre es mal kurz. Also, es gibt eine Menge Software, die nach diesem Modell freie Software, Open Source geschrieben ist. Das fliegt alles als Quelltexte oder auch in vorkompilierter Form im Netz rum. Es wäre aber jetzt eine Heidenarbeit, wenn jeder sich daraus sein eigenes Betriebssystem zusammenstricken würde. Und um einem diese Arbeit abzunehmen, gibt es sogenannte Distributionen. Das heißt, irgendwelche Leute haben sich mal hingesetzt und eine sinnvolle Zusammenstellung dieser Software gemacht. Meistens auch noch irgendeine Art von Installationstool dabei, dass man das eben auch auf den Rechner initial draufkriegt, wenn es noch nicht drauf ist vorher. Und so eine gesamte Zusammenstellung von freier Software nennt sich dann eben Distribution, bestehend aus dem eigentlichen Linux-Kernel und jede Menge Software oben drüber, die dann zusammen das komplette System ergeben. Und es gibt eine ganze Menge dieser Distributionen, es gibt ein paar größere, bekanntere, es gibt auch sehr viele kleine, viele Projekte, die auch vielleicht nicht besonders langlebig sind, aber ja, es gibt da eben eine große Diversifizierung. Ja, das heißt also, es gibt viel zum Auswählen, es gibt Nischenlösungen, es gibt Sachen, die eher so von der Stange sind, aber es gibt eben nicht nur das eine Linux. Anders als eben bei den kommerziellen Betriebssystemen, wo im Prinzip immer mit einer Umgebung gerechnet werden kann. Kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zurück im Aspekt Viren und sowas.
Ja, und was Distributionen auch machen, da sie die Zusammenstellung von Software haben, ist, dass sie einem abnehmen, die Sicherheitsupdates bereitzustellen. Wenn man jetzt seine ganze Software selbst zusammensuchen müsste, müsste man ja die ganze Zeit schauen, wann gibt es irgendwie eine Schwachstelle in der Software und selbst die neuen Versionen installieren. Und genau sowas automatisiert die Paketverwaltung und die Distribution, die die Updates zusammenstellt für einen. Und das könnte ein Einzelner bei einem heutigen System kaum stemmen, weil dort so viele Komponenten zusammenspielen, dass das sehr schwierig wäre. Also das ist ein wichtiger Service, den sie machen.
Genau. Jetzt stellt sich natürlich gleich die Frage dazu, wer macht sich denn diese ganze Arbeit und macht jemand das auch wirklich für Umme? Teils, teils. Es gibt Distributoren, denen man auch Geld dafür geben kann, dass sie einem meinetwegen eine schöne Verpackung mit CDs drin geben oder auch zum Beispiel irgendwelchen Service oder Support dafür. Und es gibt auch Distributoren, die das tatsächlich als freies Projekt machen, wo also die Distribution selber auch nicht von irgendeiner Firma hergestellt wird, sondern wo die Distribution auch ein freies Projekt ist.
Ja. Und das sind dann Leute, die das in ihrer Freizeit sozusagen machen, aus dieser Software Pakete schnüren und gucken, dass das auf entsprechend den gängigen Rechnern und so auch funktioniert, wenn man die installiert und die dann halt hochladen und den anderen zur Verfügung stellen.
Ich glaube, es gab sogar mal eine Schätzung, was der Linux-Kernel materiell wert wäre. Und ich glaube, da kamen Experten dann irgendwie dazu, dass es gar nicht mehr zu bemessen sei oder so.
Aber es ist auch nicht das pure Ehrenamt. Also seit den letzten Jahren ist es wirklich so, dass viele große Firmen, also alles, was an Web oder an Webservern läuft, fast alles unter Linux und was so an irgendwie. Natürlich. Und da gibt es viele Firmen, die sind derartig davon abhängig, dass sie mit Vergnügen Leute dafür bezahlen, auch dazu beizutragen.
Ja. Also auch wenn die Projekte, wenn größere Projekte ansonsten keine Firma sind und eigentlich eigenständig, gibt es natürlich auch Firmensponsoring für diese Projekte.
Ja, also viele Firmen haben einfach dadurch, dass sie mit den Projekten oder mit der Software aus diesen Projekten sehr viel arbeiten und entwickeln sie halt auch selber daran mit, weil das ist immer schön, weil dann muss keiner die Arbeit ganz alleine machen, sondern jeder macht halt so seinen Teil, worin er gut ist im besten Fall. Und das tut ja dem Projekt gut, weil Leute, die halt Vollzeit daran arbeiten und dafür bezahlt werden, halt irgendwie immer mal gucken, dass das halt auch weitergeht. Und der Community tut das auch gut, weil die können sich daran mitbeteiligen und können sozusagen die Professionalität, die aus den Firmen kommt, auch nutzen.
Ja, und darf ich noch eins hinzufügen? In jüngster Zeit ist es sogar vorgekommen, dass Leute, die früher immer klassisch Software gemacht haben und auf ihrem geistigen Eigentum gesessen haben und das gehütet haben, dass die jetzt anfangen umzudenken. Die haben früher geschimpft, dass diese Lizenzen alles andere anstecken, weil man darf ja nur unter der Lizenz weitermachen. Was frei ist, muss frei bleiben. Und das ist ganz schlimm, weil dann wird ja immer mehr frei. Und wie soll man sich dann finanzieren und was weiß ich? Und jetzt fängt selbst Microsoft an, irgendwie Router-Betriebssystem oder für Switch, glaube ich, ein Betriebssystem auf Linux-IDE-Grundlage zu basteln.
Ja, das war so ein Cloud-Betriebssystem, ja. Ne? Für ihre Cloud-Lösung.
Also Microsoft baut irgendwie seine eigene Linux-Distribution für Cloud-Systeme.
Mono haben sie auch aufgekauft und dann .NET Core veröffentlicht unter MIT.
Genau, letztes Jahr wurde die .NET Runtime open-sourced.
Auf der anderen Seite hat natürlich Microsoft in seinen frühen Tagen auch seine Entwicklung auf Unix-Systemen durchgeführt.
Ja.
Das hat lange gedauert, bis die unter Windows entwickelt haben.
Das wundert mich auch nicht. Also ich finde das dann immer noch irgendwie komisch. Bash hatten wir schon. Aber was die da haben, ich weiß nicht.
PowerShell hat Objekte.
Bash hat auch assoziative Arrays. Und der Rest ist doch bloß ein bisschen Magie. Okay, Updates. Wir haben über Pakete gesprochen. Wenn man jetzt so Updates macht, also wenn sich da jetzt so eine Firma oder halt Leute, die das in ihrer Freizeit machen, hinsetzen und dort Pakete schrauben, liefert der Paketmanager halt auch Updates unter Linux. Und da gibt es halt irgendwie unterschiedliche Arten von Updates. Es gibt natürlich irgendwie immer Sicherheitsupdates oder so. Wenn halt irgendwo ein Fehler in der Software entdeckt wurde und der Entwickler der Software hat diesen Fehler behoben, dann kann der Maintainer des Pakets diese Software in ein neues Paket packen, das dann wieder zur Verfügung stellen und dann können die Paketmanager auf den ganzen Computern der Nutzer sozusagen dieses Sicherheitsupdate einspielen und der Nutzer merkt eigentlich gar nicht, dass da Probleme behoben sind, was halt ziemlich gut ist.
Er kann sich aber trotzdem informieren, welche Probleme behoben wurden.
Natürlich.
Aber das sind halt auch oft Probleme, die ein normaler Nutzer so meistens gar nicht feststellt. Also es kommen dann halt wirklich auch Updates, wo man einfach merkt, so hey, cool, dass die Software, die ich hier nutze, weiterentwickelt wird und auch gefixt wird. Aber viele Probleme sind manchmal gar nicht so sichtbar auf den ersten Blick.
Ja. Genau, Git hatte irgendwann jetzt auch eine Sicherheitslücke. Mhm. Irgendwie betreffend alle Versionen bis 2.7.1. Und es war auch irgendein Pufferüberlauf, glaube ich. Wo man sogar Remote Code Execution hatte. Also richtig, richtig böse kaputt. Und Git ist so eine Versionsverwaltungssoftware. Und da ist es halt auch gut, wenn man dann irgendwie schnell, also man kriegt halt sowas mit und kann halt sofort nachgucken, okay, stellt meine Distribution dafür schon ein Update zur Verfügung. Und dann kann man halt auch ganz gezielt sagen, ey, ich habe jetzt nicht viel Zeit, ich möchte jetzt nicht mein ganzes System updaten, aber diese Software möchte ich jetzt bitte abgedatet haben mit dieser Version. Und dann kann man das dem Paketmanager sozusagen auch explizit sagen und diesen Fehler damit beseitigen oder sich halt erstmal wieder ins Trockene ziehen und sich dann wieder Fefe oder so zuwenden. genau. Was es sonst gibt, ist natürlich neben den üblichen Updates, sozusagen Updates von der kompletten Distribution. Das ist ja zum Beispiel ein Versionssprung. Und da gibt es verschiedene Modelle, da gibt es Distributionen, bei denen gibt es das nicht so klar. Das nennt man dann Rolling Release. Das bedeutet, da kommt halt immer laufend, wenn neue Software paketiert wurde, ist die sozusagen da und die alte Software wird halt sofort upgedatet. Andere Distributionen fahren dort eine andere Schiene, die sagen, wir klopfen unsere Distribution fest über einen bestimmten Zeitintervall auf einen bestimmten Stand von Paketen, die wir anbieten, von Software und liefern das dann aus und bieten dann über eine bestimmte Laufzeit bieten wir lediglich Sicherheitsupdates. Also wenn jetzt irgendwo was kaputt geht, kriegt man trotzdem das Update. Aber sonst werden normalerweise auf gar keinen Fall Versionsupdates bereitgestellt, die Konfiguration oder sowas brechen könnten. Also wo dann zum Beispiel ein neues Feature in die Software kommt und da muss man aber was in seiner Konfigurationsdatei ändern. Das wird dann nicht mit aufgenommen. Und das passiert dann erst mit so einem Versionssprung. Da hat man dann halt feste Versionen. Genau. Dann haben wir hier, dass man Probleme selber beheben kann. Das ist halt bestimmt, man kann halt reingucken. Das ist halt immer ganz gut bei freier Software und Open Source. Genau.
Beheben heißt natürlich konkret beheben oder beheben lassen, je nach Programmierfähigkeit eben.
Na, vor allen Dingen muss man halt, bietet Linux halt auch die Möglichkeit, dadurch, dass es frei ist, dass man überhaupt erstmal den Fehler nachvollziehen kann und auch verstehen kann, was man halt beispielsweise unter nicht freien Betriebssystemen meistens nicht so kann. Weil man da halt irgendeine komische Fehlermeldung bekommt, die wenig aussagekräftig ist und wo halt viele Fehlerquellen möglich sind, während man bei Linux oft ziemlich explizite Fehlermeldungen bekommt oder halt in Logbüchern nachschauen kann, ja, was hat denn jetzt genau nicht funktioniert? Und auch wenn man das selber jetzt vielleicht nicht fixen kann, so gibt es halt auch eine Community oder Menschen, die einem dann dabei helfen könnten, dieses Problem halt auch zu beheben. Aber man ist zumindest in der Lage, es selber nachzuvollziehen.
Genau, und jetzt müssen wir so ein bisschen auf die Zeit gucken. Damit kommen wir dann eigentlich so zu dem eigentlichen Thema, diese Community. Also es wird gesagt, okay, hier sind jetzt irgendwie ein Haufen Computerfreaks, die sagen, ja, guck doch rein, dann nimmst du hier, machst du hier Set-X, dann zeigt dir doch die Bash, was sie da ausführt. Das kann doch jeder lesen. So, wenn ich da jetzt meine Mutti davor setze, so, dann wird die sagen, du hast mal einen Vogel, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Genau, also muss man halt sagen, ja, da musst du den Haus- und Hof-Nerd fragen, der dir halt irgendwie helfen kann. Und wenn man Glück hat, hat man so einen Haus- und Hof-Nerd irgendwo zur Hand. Aber es gibt sicherlich auch Leute, die vielleicht schon irgendwie überlegen, okay, freie Software hat schon seine Vorteile, aber jetzt funktioniert da irgendwas nicht, also wen frage ich? So, es gibt ja nun, wenn ich mir jetzt einen Debian oder einen Ubuntu oder sowas installiere, ist da ja keine Support-Telefonnummer. Rufen Sie an 0800 Shuttleworth.
Ich glaube, genau sowas kannst du dir mit deiner tollen Box mit der CD drin dazu kaufen, den Support für, keine Ahnung, ein Jahr, zwei Jahre. Bei Debian sind es jetzt inzwischen bis zu 5 Jahre.
Okay.
Oder mindestens 5 Jahre kann man.
Diesen Support bietet aber nicht das Debian-Projekt an, sondern irgendwelche Firmen, die eben Debian supporten wollen.
Mhm. Genau. Aber da kann man dann halt seine bare Münze in Support umwandeln.
Genau. Und das ist dann auch, also falls jemand fragt, ja, wenn das alles kostenlos ist, was haben denn dann die Leute davon, die das, die diese Software schreiben oder vielleicht auch verkaufen wollen? So etwas zu supporten, kann eben ein Geschäftsmodell sein, mit freier Software auch trotzdem Geld zu verdienen.
Ja, und ein anderes verbreitetes Modell ist natürlich, dass die Software, wenn sie geschrieben wird, oft von, wie wir vorhin schon gesagt haben, von Angestellten von Firmen geschrieben wird und die dann für ihre Arbeit bezahlt werden an dem Projekt, weil die Firma ein Interesse an dem Projekt hat. So werden inzwischen große Teile des Linux-Kernels und auch zum Beispiel von Firefox entwickelt.
Okay, also eine Möglichkeit ist halt, okay, man nimmt halt Geld in die Hand und wie das halt meistens ist, wenn man Geld in die Hand nimmt, findet man irgendjemand, der das Geld gerne nimmt und dafür dann halt irgendwas macht. So, und im besten Fall fixt du deinen Computer. Okay, was ist, wenn ich jetzt aber kein Geld habe? Also, ne, kein Geld, kein Haus und Hof nerd so, also kann ich keine freie Software verwenden, weil ich zu blöd dafür bin. Oder falsch. Halt irgendwie nicht das verstehe, was halt irgendwie in dem Logbuch steht und die Manpage, okay, da steht jetzt drin, das ist so und das, wenn da jetzt was schief geht, dann kehrt das mit einem Fehlercode zurück, aber ich weiß gar nicht, was schief gegangen ist.
Genau. So,
sondern es arbeitet einfach nicht. Wo finde ich diese Community, wo... Und kann ich die einfach so fragen, wenn ich keine Ahnung habe?
Also da kommt jetzt eben genau der Community-Gedanke ins Spiel. Das heißt, es gibt eine Gemeinde, eine Gemeinschaft. Gemeinde klingt so religiös. Gemeinschaft, verschiedene Arten von
eine Menge.
Größeren oder kleineren Organisationsformen. Leute, die das vielleicht schon ein bisschen länger benutzen, die da vielleicht ein bisschen fitter drin sind und die tatsächlich in einem gewissen Rahmen auch eben Hilfe anbieten.
Okay, womit wollen wir anfangen? Wie geht man am besten auf die zu? Also, wie finde ich die meistens über Mailinglisten oder wonach suche ich? Ne? Die Leute googeln.
Genau.
Ich will wonach sucht man im Netz? Ich will googeln. Also, was ist da verbreitet? Was es viel gibt, sind solche User Groups. Die User Groups, das sind meistens Gruppen von Nutzern, von irgendetwas. Meistens steht das vor dieser User Group. Und dementsprechend, wenn wir jetzt für irgendetwas Linux einsetzen, gibt es halt auch eine Linux User Group. Und Linux User Groups gibt es, glaube ich, in vielen Städten. Gibt es da irgendwie einen Dachverband, der das organisiert, die Linux User Groups? Oder sind das lose, unabhängig voneinander?
Also mir ist tatsächlich nicht ein Dachverband bekannt, unter dem alle Linux-User-Groups, die örtlich irgendwo sind, sich organisieren. Es ist eigentlich eher eine Sache, dass man einfach für seine Stadt mal guckt. Mhm. Am besten im Netz danach sucht. Gibt es jetzt in Stadt XY Name Linux-User-Group? Und meistens wird man dann, wenn sowas existiert, auch fündig, weil schließlich wollen die sich auch ein bisschen präsentieren im Netz und werden dann wahrscheinlich auch gefunden.
Achso, du meinst, die meisten haben eine Webseite?
Genau, die mag sein, dass die nicht immer up-to-date ist, aber die gibt's.
Im Sendegebiet des Coloradio findet sich doch bestimmt auch eine, nicht in der Stadt XY, aber vielleicht in der Stadt DD.
Genau, konkret, es gibt eine LUGDD, Linux User Group Dresden. Die trifft sich zweimal im Monat, jeden zweiten und vierten Mittwoch. Und zwar im Studentenclub GAG 18 ist das. Das ist in der Nähe vom Hauptbahnhof. Also wenn man vom Hauptbahnhof Richtung Unigelände läuft oder fährt, ist das die Straßenbahnhaltestelle Reichenbachstraße. Und das GAG 18 ist ein Kellerclub.
Ja, kann man so nennen.
Linux findet da im Keller statt.
Gehört sich ja auch so.
Genau. Um vor Ort dann auch mal im Netz irgendwelche Dinge nachzugucken, ist dort auch WLAN vorhanden. Es gibt günstige Getränke, es ist schließlich ein Studentenclub. Ja, die User Group setzt sich aus verschiedenen Leuten zusammen. Das sind also nicht alles Studenten. Linux ist jetzt keine Sache, die jetzt grundsätzlich nur an der Uni benutzt wird. Zurzeit sind sogar tatsächlich relativ wenige Studenten dabei. Und mehrheitlich würde ich sagen, sind die LUGDD-Mitglieder doch schon ein bisschen älter. Es gibt auch da einen demografischen Wandel. das heißt natürlich nicht, dass das so bleiben muss. Also neue Leute sind immer gerne gesehen. Und
Also es kann jeder einfach vorbeikommen.
Es kann jeder einfach vorbeikommen. Es ist kein Verein. Also man muss nicht Mitglied im eigentlichen Sinne werden wie bei einem Verein. Sondern man kann einfach vorbeischauen zu den Treffenabenden und eben.
Wie läuft so ein Treffen ab? So wird dort halt irgendwie, also gibt es einen festen Ablauf, wie so ein Treffen abgibt? Oder hat das eher so Stammtischcharakter?
Es ist eher Stammtisch, die Leute treffen sich, die meisten, die dorthin kommen, kennen sich eben auch schon. Und wenn jetzt jemand vorbeikommt, der tatsächlich konkrete Fragen hat zu einem bestimmten Linux-Problem, dann
hilft
wird
der,
ihm,
der sich am besten auskennt.
Genau, dann wird ihm, wenn jemand dabei ist, der eben dieses Problem lösen kann, eben das da auch geholfen. Zu dem Support, den wir da geben, würde ich aber jetzt zwei Sachen dazu anmerken. Zum einen ist das kein 24/7 Support, also wenn jetzt irgendjemand dorthin kommt und einen von uns fragt, ja, kann ich mal deine Telefonnummer haben, damit ich dich nochmal anrufen kann, wenn ich nochmal ein Problem habe, dann werden die meisten wohl eher ablehnen, weil daraus kann sich im Extremfall wirklich da so eine Anspruchshaltung 24/7 Support entwickeln. Aber vor Ort helfen wir da gerne, wenn wir eben können. Ist natürlich nicht garantiert. Und es sollte sich dann durch so eine Hilfe auch ein gewisser Lerneffekt bei dem, bei der oder dem Betreffenden
also einstellen. Also Laptop abgeben und nebenbei shoppen gehen ist nicht so gern
gesehen. Nee, genau. Also einfach so sagen, mach mir das mal, ach und erklär mir aber bloß nichts, ich will das gar nicht verstehen. Das haben wir eigentlich nicht so gerne. Also es soll auch schon ein bisschen, bisschen Hilfe zur Selbsthilfe sein.
Und ein heißer Tipp, wenn irgendwo eine Fehlermeldung aufpoppt, es kann echt nicht schaden, die zu lesen. Also wie oft ich das erlebe, dass mir irgendjemand was vorwärtst, wo schwarz auf weiß steht, was das Problem ist, aber einfach zu faul ist, die 5 oder 10 Zeilen sich mal reinzutun, kurz drüber nachzudenken, das ist entsetzlich.
Gut. Aber ich denke, mit dem Phänomen hat man es eigentlich
Betriebssystemunabhängig
zu tun, genau. Also bei Fehlermeldungen verlieren viele Nutzer schlagartig die Fähigkeit zu lesen.
Ja, ich sag jetzt nicht, was ich sagen wollte. Aus Jugendschutzgründen. So, zumindest behaupte ich das. Okay, also und außerhalb der Treffen oder mal anders, was ist jetzt, wenn jetzt nicht direkt, also was macht so eine User Group, wenn jetzt nicht direkt irgendwie Leute da sind, die irgendwie kaputte Linuxe vorbeibringen? Genau. Passiert das häufig? Habt ihr da?
Es gibt schon immer schon so ein gewisses Kontingent an Laufkundschaft, also ja. Leute, die wirklich nur ein, zweimal vorbeikommen, weil sie eben ein ganz konkretes Problem haben oder hatten. Und dann gibt es eben die Leute, die länger dabei bleiben, die haben dann meistens auch selber noch Themen beizutragen. Mhm. Das heißt also, es gibt auch leider sehr selten im Moment, aber es kommt vor, dass wir auch mal Vortragsabende haben, wo dann entweder Kurzvorträge, die sagen wir mal so eine Stunde gehen oder vielleicht auch ein etwas umfangreicheres Thema dann über 2 Stunden vorgetragen wird. Und das andere ist eher so das Tagesgeschäft, kann man sagen, dass eben einfach irgendwelche Neuigkeiten im Linux-Bereich irgendjemand weiß und dann wird eben auch über das eine oder andere Thema diskutiert, was weiß ich. Es
okay, also so.
Finden ja nicht immer alle Lösungen gleich gut und dann gibt es eben auch Diskussionen zu bestimmten Themen.
So ein gemütliches Beisammensein.
Soziale Interaktion fernab der zentralen Netzwerke.
Genau, WLAN gibt es dort zwar auch, aber im Wesentlichen findet das Gespräch doch face-to-face statt.
Das ist herrlich, wenn man ins HQ kommt, dann weiß man manchmal nicht, über welche Protokolle die Leute, die dort versammelt sind, sich gerade austauschen. So.
Ja, wir haben da mehrere Kanäle. So, manchmal laufen die auch parallel. Aber man kann durchaus auch, also ich finde auch, da spricht nichts dagegen, dass man mit Leuten per Jabba eine Kommunikation hat und gleichzeitig mit ihnen spricht.
Im Gegenteil, das ist manchmal sogar effektiver.
Ja.
Über Schriftverkehr, egal welcher Form, einfach miteinander zu kommunizieren, als miteinander zu direkt jetzt analog zu reden.
Ja. Aber wenn man mit euch nicht direkt reden möchte.
Wenn man Angst vor uns hat.
Genau. Dann kann man euch am besten... Wie erreichen? Facebook-Seite, Google Group.
Mailingliste.
Ah, sehr gut.
Da gibt es ein altes Konstrukt. Mail kennt ja vielleicht doch jeder.
E-Mail.
Und es gibt sogenannte Mailinglisten. Das sind Mailverteiler. Das heißt, wenn man an so eine Mailadresse was schickt, dann kriegen das alle anderen, die auf der Liste eingeschrieben sind. Also ein Mailverteiler, genau. Ah. Und die meisten Leute, die zur Look.de kommen, sind auf dieser Liste. Das heißt also, wenn jemand Fragen an die Look hat, und möchte oder kann nicht zu den Treffen kommen, dann geht das über die Mailingliste auch. Das erreicht dann auch meistens mehr Leute auf einmal. Auf der Liste sind deutlich mehr eingeschrieben, als zu den Treffen kommen.
Weißt du, wie viele das ungefähr sind?
Ich würde sagen, so 80 ungefähr. Wie viele davon allerdings Karteileichen sind, kann ich nicht sagen.
Ja, mein letzter Beitrag auf der Mailingliste ist auch schon eine Weile her, aber ich lese noch. Ich bin zumindest passiver.
Genau. Also um die Liste zu verfolgen, muss man auch nicht darauf eingeschrieben sein. Es gibt auch ein öffentliches Archiv über die Webseite, die auch zum Anmelden dient.
Ja. Also da kann man einfach Look.de googeln oder Linux User Group Dresden und dann findet man das. Das ist ganz schick. Mir selber hat die Luke Dresden tatsächlich auch beim Linux-Einstieg hier und da geholfen. Kann ich mich dran erinnern. Das ist keine schlechte Sache. Aber ab und zu Laufkundschaft, was sind das denn so für Leute, die halt üblicherweise dann tatsächlich zu so einer User Group vorbeikommen und sich helfen lassen? Sind das mehr so Studenten, die halt sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie was mit Informatik zu tun oder irgendwie interessiere mich dafür und will das jetzt halt mal ausprobieren? Oder sind das halt irgendwie Familien, Dino, berufstätige Leute im mittleren Alter oder bunt gemischt?
Ja, es ist eigentlich alles dabei. Also Studenten auch, allerdings die eher selten, weil die doch eher so im studentischen Bereich auch
Hilfe finden.
Potenziell eher dort Hilfe bekommen schon. Also dann Leute, die auch nicht unbedingt jetzt aus dem IT-Bereich stammen, aber trotzdem irgendwie Interesse an Linux entwickelt haben, die kommen auch vorbei. Mhm. Ob die dann so auf dem Newbie-Status bleiben oder mit der Zeit auch erfahrener werden, das kommt ganz auf den Einzelnen an. Also das kann man jetzt nicht pauschalisieren. Und es sind auch ein, zwei Rentner dabei, die jetzt nicht so absolut regelmäßig erscheinen, aber das sind auch zwei oder drei, die zumindest doch relativ beständig dabei bleiben, das nutzen. Also das ist dann auch nicht nur eine Laune gewesen, Linux mal auszuprobieren, sondern die bleiben dann meistens auch ein bisschen länger dabei. Haben wir auch mehr Zeit.
Gut. Also gibt es da eigentlich kein wirkliches Muster, was man annehmen kann. Man braucht einfach Interesse für freie Software. Und es ist halt auch durchaus möglich, dass halt Leute, die jetzt nicht unbedingt aus dem IT-Umfeld kommen, durchaus erfahrene Linux-Nutzer werden. Also das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, dass es nicht unbedingt nötig ist, um gut mit Linux klarzukommen. Muss man jetzt, weiß Gott,
nicht Mathe studiert haben.
Genau. Oder Informatik. Man muss auch nicht unbedingt programmieren können. Also es hilft an einigen Stellen, wenn man ein bisschen programmieren kann, weil man dann gewisse Dinge sehr schön automatisieren kann. Stichwort Shell Scripting.
Ja.
Da sind wir wieder bei der Bash. Ne?
Immer. Jetzt mit C-Types.
Jetzt mit FFI für C-Funktionen. Ja. Tolle Sache.
Genau. Gibt auch noch andere Skriptsprachen. Also wenn man so ein bisschen in die Programmierwelt reinrichten will, ist das eigentlich zur Automatisierung kleinerer Geschichten.
Ist Bash super, keine Frage.
Sehr gut.
Und man kann auch sehr schön damit irgendwie erstmal einfach sagen, weil man kann gut anfangen, irgendwie zu sagen, hey, ich habe hier ein Programm und das spuckt mir irgendwas aus und spuckt das mal nicht mir an den Kopf, sondern spuckt das mal in das Programm rein und das Programm macht halt wieder irgendwas und damit habe ich meistens schon das Ergebnis, was ich brauche. Und für so eine Sachen ist Bash-Skripte sind gut. Aber dann ist auch wieder gut. Dann sollte man vielleicht richtige Programmiersprachen. Aber ja. Mein Pad ist eingefroren.
Gut.
Alles geht wieder. Unter Windows wäre das nicht gegangen, ohne neu zu starten.
Ja.
Kommen wir zum nächsten. Wir haben festgestellt, Studenten kommen seltener, weil die im universitären Umfeld oft Hilfe finden. Also Linux und Unis
sind stark verwandt, weil halt Forschungsobjekt.
Forschungsobjekt. Man kann halt reingucken und muss nichts dafür zahlen. Ne? Das ist schon ziemlich cool.
Kann durch Lesen lernen.
Ja. Und da gibt es auch eine Hochschulgruppe zu.
Und ja, genau. In Dresden gibt es jetzt seit etwas mehr als einem Jahr die Hochschulgruppe für freies Wissen und freie Software. Und wir versuchen vor allem im universitären Umfeld mehr dafür zu sorgen, dass mehr freie Software eingesetzt wird und dass die Leute mal anfangen, ihre E-Mails zu verschlüsseln.
Yay!
Und außerdem geht es uns auch darum, den Zugang zu freiem Wissen zu fördern. Das heißt, wir kritisieren auch die Art und Weise, wie im Moment die Wissenschaftsverlage Geld mit öffentlich erarbeitetem Wissen verdienen. Und
das ist so der Stichpunkt Publikation, irgendwie Springerlink, zahle ja. 29,95, damit du dieses 5-Seiten-Paper lesen darfst.
Ja, genau. Und die Sache ist ja, dass die Verlage selbst dafür eigentlich gar keine Arbeit reinstecken. Das, was die Verlage machen, ist das schlechter zu setzen, als die Autoren der Papers das für ihren Archiv-Preprint gesetzt haben. Und für mehr Details zu unseren Zielen findet man auch in unserem Programmpapier, das man auch auf unserer Homepage, die schon mal genannt wurde, fsfw-dresden.de finden kann. Und um unsere Ziele zu erreichen oder zumindest zu fördern, bieten wir verschiedene Aktivitäten an und betätigen uns in verschiedener Weise. Vor allem bisher mit Veranstaltungen. So haben wir zum Beispiel mehrere Krypto-Partys veranstaltet, bei denen wir Leuten GPG eingerichtet haben, also ein freies Verschlüsselungsprogramm, und ihnen beigebracht haben, damit E-Mails zu verschlüsseln. Und auch eine Linux-Install-Party gemacht, wo wir also Leuten Linux installiert haben und mit Problemen geholfen haben. Und dabei kooperieren wir viel mit anderen Organisationen, wie zum Beispiel dem C3D2, dem Datenkollektiv, mit dem wir jetzt den Linux Presentation Day, um den es nachher noch gehen wird, zusammen organisieren, dem FSR Informatik, der TU Dresden, außerdem haben wir Kontakte zum Stura der HTW und zur SLUB, die auch schon mal vorkam, die uns auch Räumlichkeiten für unsere Veranstaltung zur Verfügung stellt, und mit IT for Refugees. Und ja, eine weitere Aktion ist unser GPG-Gewinnspiel, wo man sich GPG neu einrichten soll und seine E-Mail damit verschlüsseln soll, in der datensparsame Identifikationsinformationen stehen. Und dann werden verschiedene Gewinne wie Mensa- und Kinogutscheine ausgeschüttet für die Leute, die es geschafft haben, uns eine verschlüsselte E-Mail zu schicken.
Das ist cool. Kostenlos Essen für eine verschlüsselte E-Mail. Geht das, wenn ich euch jeden Tag eine verschlüsselte E-Mail schicke?
Nein, nein. Der Key muss auch neu erzeugt sein. Sonst.
Ich kann auch jeden Tag einen neuen
Das Problem.
Das ist mindestens 20 Sekunden. Also das wäre was ich zum Beispiel in Bash machen würde.
Ich empfehle das Lesen der Teilnahmebedingungen.
Okay.
Genau, und ein weiteres kontinuierliches Projekt von uns ist ein monatlicher LaTeX und LibreOffice Helpdesk in der SLUB, wo wir Studierenden helfen, die beim Erstellen ihrer Abschlussarbeiten oder andere Belege
Probleme
mit Tech haben.
Sammelt ihr, wenn ihr, also ich nehme an, so LaTeX Helpdesk, so wird halt hauptsächlich Leute sein, die Abschlussarbeiten oder irgendwelche Belegarbeiten schreiben. Wie hoch ist das frequentiert? Also
das schwankt sehr stark. Also teilweise sehr viele. Ich glaube, das Maximum war.
Ist das an der Saison?
Das ist mit Sicherheit auch saisonabhängig. Also maximal hatten wir vielleicht mal so 10 bis 15 Besucher. Ich weiß es nicht genau. So meine Schätzung. Mhm. Und mindestens 5 sind eigentlich jedes Mal da.
Okay.
Ja, das Hauptproblem ist natürlich, dass die Leute viel zu spät anfangen, sich damit auseinanderzusetzen. Wie man das richtig macht, hatte auch schon ein Mitarbeiter des Instituts für Informatik an der TU vorgeführt. Der hat einen Kurs gegeben über Linux, Python und LaTeX und hat dann da Leuten angefangen beizubringen, wie das Ganze funktioniert. Ich habe dann da auch teilgenommen und LaTeX so langsam wieder besser kennengelernt. Hatte da schon vor Jahren mal angefangen und bin mehr oder weniger an einigen Hürden hängen geblieben und konnte dann dort einen netten Einstieg wiederfinden. Und inzwischen wurden auch 2 weitere Kurse an der HTW gegeben und mal sehen, ob sich das dann fortführen lässt, vielleicht an der nächsten Hochschule. Vielleicht demnächst bei der Musikhochschule oder so, damit man Noten setzt.
Dort wäre natürlich Lillipont interessanter als Tech. Muss Tech ist nicht zu ertragen.
Okay, was sind das so für, also sind das immer so dieselben Hürden, an denen die Leute da Probleme haben? Also
Ja, also an der TU ist das wohl die Vorlage.
Wie sieht es mit der Vorlage aus? Ist die Vorlage Open Source? Das wäre doch mal interessant. Die TU hat ja Hausschriften.
Ja, die Schriftart kriegt man als Studierender zur Verfügung gestellt. Oder, ja. Aber die ist natürlich nicht frei. Aber der Rest der Vorlage ist, glaube ich, sogar auf GitHub, das Projekt dazu.
Okay, ja. Das ist gut. Also kann man dort sozusagen auch mitarbeiten, sozusagen Dokumentation zu verbessern.
Könnte man wahrscheinlich, ich bin mir aber nicht sicher, ob sie die Pull-Requests annehmen würden.
Doch, ich glaube, da gab es auch schon welche.
Ah, okay. Ja, das weiß ich nicht, ich habe das Glück.
Gibt es da eine TU-weite Vorlage? Oder?
Ja, es gibt ein Mosaik von Vorlagen. Es gibt Legacy-Vorlagen vor dem Corporate Design und die Vorlage im Corporate Design ist auch nicht wirklich geeignet für sowas wie Abschlussarbeiten. Das ist halt eher so eine Vorlage für sowas wie für kurze Flyer oder ähnliches. Ja. Also auch der Mathe-Satz funktioniert zum Beispiel mit der Schriftart, die dort mitgeliefert ist. Also es gibt einfach keine passende Mathe-Schriftart zu der Schriftart ist einfach nicht geeignet für eine größere naturwissenschaftliche Arbeit. Ja. Und deswegen haben die naturwissenschaftlichen Fakultäten immer noch ihre alten eigenen Vorlagen, aus denen man oft noch Pakete in der Präambel streichen muss.
Ja.
Ich muss es hier nochmal klarstellen, dass es, also wenn die Vorlagen auf GitHub sind, wäre das natürlich was anderes. Aber ich glaube, es gibt mittlerweile auch zwei Leute, die da Klassen bzw. Pakete für geschrieben haben. Und die eigentliche, also zumindest auf der TU-Seite, kriegt man jetzt nicht einfach T-Latech. Also da muss man zumindest im Uni-Internet sein, sehe ich gerade.
Die Klassen sind schon zugänglich, nur die Schriftart nicht.
Ich weiß nicht, also ich habe hier die Seite auf und da steht geschützter Inhalt. Also ich... Habe ich jetzt nicht ewig weitergeforscht, aber ich glaube, das war halt auch so, dass es halt eher nur aus dem Uninetz verfügbar ist.
Ja, also okay. Die Vorlage möchte man eh nicht für andere Dinge verwenden.
Gut, ihr setzt euch auch ein für die Verwendung von freier Software. Wie kann man sich dort die Aktivitäten konkret vorstellen, wenn ich so fragen darf. Also geht ihr dorthin zu den Leuten, die halt irgendwie bis heute mit MATLAB gearbeitet haben und sagt, ey, guck mal hier, es gibt IPython, ist viel cooler, ist wirklich viel cooler, also wirklich. Und kann man gleich Publikationen eigentlich fast rausgenerieren und ja, ist dazu frei. Man kann es noch für andere Sachen verwenden, was gut ist. Und ihr müsst nicht, wenn ihr dort einen Prototypen baut, irgendwie jedes Mal teure MATLAB-Lizenzen irgendwie mitchippen. So, das. Ja. Oder wie sieht das aus? Oder geht ihr irgendwo hin und sagt, hier, an eurem Lehrstuhl, warum macht ihr das unter Windows? So, wollt ihr nicht.
Das ist bisher noch das Feld, wo wir weniger aktiv sind. Wir versuchen im Moment uns halt über unsere Bildungsangebote sozusagen zu positionieren, um dann in der Lage zu sein, später auch Gewicht gegenüber der Uni-Verwaltung zu haben.
Okay, das ist verständlich.
Was auch eines unserer Themen ist, dass an einigen Lehrstühlen der Universität bestimmte proprietäre Software erzwungenermaßen in der Lehre eingesetzt wird. Mhm. Und das ist auch ein Thema, wo wir langfristig versuchen wollen, dem irgendwie entgegenzuwirken oder auch Argumentationen für Studierende bereitzustellen.
Damit man da entgegenwirken kann.
Genau. Also geschichtlich ist das ja weit verbreitet. Microsoft und auch Apple haben Fuß gefasst dadurch, dass sie sich im Bildungssektor quasi durch Sponsoring hervorgetan haben. Und wenn man dann als Schüler einmal das Microsoft Word kennengelernt hat, dann ist das auch das Erste, nach dem man ruft, wenn es im Berufsumfeld heißt, man solle irgendwie Texte schreiben.
Ja, genau. Und sozusagen Früherziehung.
Genau, und an der Uni geht das halt doch mal einen Zacken schärfer, wenn es dann heißt, ich brauche irgendeine tolle Software, um hier Dinge zu berechnen und tolle Grafiken aus der Mathematik heraus zu poolen, dann ist diese Software oft im vierstelligen Bereich für Einzelplatzlizenzen und das lohnt sich dann ganz fix für so eine Firma.
Genau, meistens wird es dann den Studenten bereitgestellt, aber sonst halt nicht. Und das macht halt einfach so diesen Gesamtprozess irgendwie schwerer reproduzierbar. Also ich kann mich da auch dran erinnern, ich hatte Datenbankveranstaltungen, wo wir ausschließlich mit proprietären Datenbankmanagementsystemen gearbeitet haben und letztendlich denke ich mir so, ey, das war eigentlich eine coole Veranstaltung und ihr habt uns gut irgendwie so in den Grundlagen und die Basics und sowas beigebracht. Aber wisst ihr, wie ihr viel mehr Leute erreicht hättet? Wenn ihr einfach mal gesagt habt, guck mal, da gibt's Postgres. Wir verwenden das mal in der Übung, so und so könnt ihr das machen. Und dann können die ganzen motivierten Informatikstudenten halt sagen, hey cool, jetzt habe ich hier eine Datenbank, ich kann jetzt irgendwie zu Hause auch mal eine Anwendung frickeln, die eine Datenbank benutzt, so, weil ich kann die mir einfach installieren. Und ich kann die einfach nutzen und ich muss nicht irgendwie 10.000 Euro dafür ausgeben. Aber das sind sozusagen Ziele, die ihr euch später setzt. Erstmal probiert ihr euch sozusagen über Weiterbildung und Zugang, also Studentenzugang zu freier Software zu bieten.
Ja, genau. Und ja, und cool. Auch durch weitere, durch Informationsangebote, zum Beispiel bei der Internationalen Woche haben wir in Kooperation mit IT for Refugees Vorträge gemacht oder werden machen. Okay. Ich bin ja, nicht mein Thema.
Ja, wobei halt diese Vorträge, also die Initiative für die Internationalen Woche ging von IT for Refugees aus, aber die Vortragsreihe selbst findet eigentlich in Kooperation zwischen FSFE und dem Chaos macht Schule Team statt, die beide da ein großes Interesse haben und Erfahrung haben. Und es dürfte eine interessante Kooperation zwischen diesen beiden Gruppierungen sein.
Finden diese Vorträge auf Englisch statt?
Ganz ehrlich, muss ich gerade passen. Also wie gesagt, ich stecke da nicht drin. Ich habe nur einen Kontakt vermittelt, ein bisschen Orga-Kram gemacht und soweit ich weiß, Deutsch, soweit ich mir darüber im Klaren bin. Der eine heißt auf jeden Fall digitale Selbstverteidigung, so Hilfe zur Selbsthilfe, glaube ich. Und dann ging es da halt auch so um E-Mail-Verschlüsselung, die Nutzung von Tor und so ein Fu halt.
Okay, ich finde das gut, dass es so eine Hochschulgruppe hier gibt und werde da auf jeden Fall, kann man bei euch auch einfach mitmachen?
Ja, bei uns sind Interessierte zum Plenum gerne willkommen, das in der SLUB stattfindet. Jetzt im neuen Semester, wird der Termin wieder neu ausgehandelt, dann natürlich die Leute, je nach Semester anders Zeit haben und auf unserer Webseite fsfw-dresden.de werden sich dann die aktuellen Termine immer finden lassen oder auch der Raum.
Und da findet man auch, wo man sich auf eine Mailingliste
einstellt. Ja, genau, da findet man unseren Newsletter und unsere Discuss-Mailingliste, auf der wir unsere Ideen sammeln und Veranstaltungen diskutieren.
Cool.
Und natürlich das GitHub-Repo.
Und die Pads. Für die Protokolle und allem anderen.
Möchte noch jemand Links vorlesen? Das ist eine der Kernkompetenzen des Penta-Radios. So, manche lesen Internetseiten vor, dafür sind wir viel zu faul, wir lesen bloß die Links vor. Sollen die Leute selber lesen. Aber wir haben noch einen Punkt und nur noch 5 Minuten. Also dürfen wir jetzt nicht so viel, oder sollte ich nicht so viel rumblödeln. Der Linux Presentation Day, er wurde schon angekündigt am 30.04.2016 in den Räumen der HTW Dresden. Das ist die Hochschule für Technik und Wirtschaft oder Hilfsschule für Tee und Würstchen, je nach Auslegung. Es ist super, dass wir das dort machen können. Das haben wir dem Stura zu verdanken, oder?
Sagen wir einzelnen Aktiven im Stura, die unter anderem auch öfter mal bei den
einzelnen Individuen, die durchaus mit dem Stura in Kontakt stehen.
Genau.
So, wir bedanken uns bei diesen einzelnen Individuen, dass eine tolle Linux-Veranstaltung dadurch in den Räumen und Hallen der HTW Dresden stattfinden kann. Okay, ich kann dem Namen entnehmen, dass da Linux präsentiert werden soll. Wie wird das präsentiert? Musical?
Ja. Videoblog? Na, also zum einen wird es halt einen Vortrag geben, der wird so eine halbe Stunde bis Stunde gehen. Und anschließend gibt es eine Linux-Install-Party und halt Zeit für Gespräche, Austausch,
Dann Fragen. Ist es geplant, in den Ecken den ein oder anderen Rechner stehen zu haben, wo man sich das Ganze mal live anschauen kann. Und natürlich darf man sein eigenes Gerät mitbringen und es dort ausprobieren. Also entweder ein Live-System ausprobieren oder dann später sogar installieren.
Also beim Stichwort Live-System, man kann Linux ausprobieren, ohne sein Betriebssystem, was auch immer das ist, welches man vorher auf seinem Rechner hat, irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu deinstallieren, zu beschädigen, entfernen oder sonst irgendwas. Man kann es einfach untouched lassen und mal
anstöpseln, ausprobieren.
Genau, die helle Seite der Macht
ausprobieren. Die Luft der Freiheit schnuppern.
Die Luft der Freiheit schnuppern, ja. Also Install Party, man kriegt geholfen, um Linux zu installieren und man kriegt erklärt, was Linux macht. So ein bisschen die erste Viertelstunde, die wir hier auch.
Ja, genauso kriegt man halt auch Ansprechpartner. Also falls es halt im Nachgang dann, wenn die Leute nach Hause gegangen sind, hey, schau mal, ich hab Linux.
Wie sieht das mit Distribution aus? Wir hatten vorhin gesagt, es gibt viele verschiedene Distributionen. Habt ihr dort eine, die ihr präferiert für den Einstieg oder die ihr dort empfehlt? Oder was? Weil wenn ich jetzt irgendwie noch keinen Linux hab, sondern irgendwie doch noch DOS-Nutzer bin und mir denke, ich hätte vielleicht doch gerne mal was.
Ja, das ist ein echter Kampf bei uns, so bei den Organisatoren. Das
ist wie bei den gerade. Juristen. Zwei Juristen, drei Meinungen und bei Softwareaktivisten ist das ähnlich. Ja, fragst du zwei Menschen, haben die dann mindestens.
Nee, eigentlich habe ich die Frage auch nur gestellt, weil ich wieder ranten will.
Ja, im Moment sieht es so aus, als ob wir hauptsächlich Linux Mint empfehlen, trotz seines in letzter Zeit etwas fragwürdigen Security Track Records. Aber da diese Probleme mit gründlichem Umgang mit den Installationsimages jederzeit zu vermeiden gewesen wären, haben wir uns aufgrund der Nutzerfreundlichkeit doch dafür entschieden.
Okay, also wenn sich jemand schon vor dem Linux Presentation Day. Was ist eure Zielgruppe?
Eigentlich jeder. Also. Jeder.
Okay, alle, das ist einfach.
Also, es war halt wirklich. Also, Linux Presentation Day ist ja einfach wirklich dafür da, um Linux in der Gesellschaft präsent zu machen und allen vorzustellen. Jung, alt, das spielt keine Rolle.
Okay. Genau.
Plüschtiere sind willkommen, also Pinguine und Gnus und. Jeder darf dabei sein.
Gut, dann haben wir es geschafft für diese Sendung. Ich bedanke mich bei allen Gästen und geht am 30.04., das hört jetzt wieder bloß der Podcast, in die HTW und installiert Linux, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.